Provokationen im Zwielicht. Als ein übles Machwerk wurde die Twilight-Saga von Stephenie Meyer in einer Rezension der Welt bezeichnet. Das Werk der bekennenden Mormonin ist vielen suspekt, weil ihnen christliche Botschaften, die sie darin argwöhnen, ein Dorn im Auge sind. Vor allem macht man dem Roman den Vorwurf, die Errungenschaften der sexuellen Revolution in Frage zu stellen. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, wurde von den 68ern skandiert. Dem stellt Twilight das Ideal ewiger, treuer Liebe entgegen, die um des Geliebten willen um Triebkontrolle ringt. Diese ist in der Vampirwelt des Romans transformiert in die in Jahren mühsam errungene Umstellung von Menschen auf Tierblut, wovon sich die Vampirfamilie Cullen ernährt. Deren attraktivstes Mitglied Edward hat sich in Bella Swan verliebt, empfindet brennende Begierde nach ihrem Blut und hat nun oftmals Gelegenheit, seine Liebe durch Überwindung dieser Begierde unter Beweis zu stellen. Und es ist gerade dieses Ideal selbstloser und opferbereiter Liebe, die, wie Kritiker vermuten, den Reiz des Buches auf Millionen junger Leser ausübt. Auf die Dauer stellt sich das Bedürfnis nach Werten wie Liebe und Treue, von denen schon seit 2 Jahrtausenden das Christentum weiß, als die stabilere menschliche Konstante heraus, als kurzlebige Modeideale wie das tabulose Ausleben der Triebe. Inzwischen ist an einer theologischen Fakultät eine Masterarbeit zum Thema vorgelegt worden mit dem Titel »Christliche Vampire – Religiöse Motive in Stephenie Meyers Twilight Saga«. Die Autorin Anna-Christina Scharnhoop holt weit aus und skizziert die Geschichte des Vampirmotivs in Volkssage und Literatur. Allen Ausgestaltungen gemeinsam ist, Zitat, die Vorstellung, dass es sich beim Vampir um einen wiederkehrenden Toten handelt, der sein Grab verlässt, um Mensch oder Tier das Blut auszusaugen. Zitat Ende. Ihr Ursprung liegt in der Folklore der Balkanländer, die, Zitat, als politisches und religiöses Grenzgebiet zwischen dem Habsburger Reich und dem Osmanischen Reich jahrhundertelang von beiden Kulturkreisen beeinflusst wurden. Zitat Ende. Die europäische Sagengestalt des Wiedergängers verschmolz sich in der Neuzeit mit der orientalisch-antiken Figur des Blutsaugers zum Grundtypus des heute bekannten Vampirs. In der Literatur tauchte der Vampir erstmals im 18. Jahrhundert auf. Im 20. Jahrhundert machte er vielfach eine Wandlung von einer abstoßenden Schreckensgestalt in eine ästhetisch und ethisch anziehende Erscheinung durch, eine Entwicklung, die Meyer in ihrem Werk aufgreift. Indem die Schriftsteller die Figur den jeweils vorherrschenden Ängsten und Sehnsüchten anpassen, wird der Vampir, so Scharnhoop, zum Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen Fantasien und Ängste. So ist auch die enorme Faszination der Twilight-Saga dadurch zu erklären, dass auch hier spezielle Teenager-Sehnsüchte thematisiert werden. Zitat Ende. Die Sehnsüchte des 19. Jahrhunderts werden von vielen Literaten als die einer unterdrückten Sexualität identifiziert. Dementsprechend zeichneten sich die Vampire, etwa Bram Stokers Dracula, durch eine aggressive und ausschweifende Sexualität aus, die sich ganz bewusst über christliche Normen hinwegsetzt. Der Vampir wird zu einer Gestalt des Bösen und zum Gegenspieler Christi. Die Unsterblichkeit, die er seinem Opfer verleiht, ist eine negative Unsterblichkeit, ein Verdammtsein zu einem ewig unerlösten Zustand des Daseins als Untoter. Das Blutsaugen wird zu einer Art Bluttaufe, die ein Gegenbild zum Erlösenden, ewiges Leben verleihenden, sakramentalen Blut der heiligen Eucharistie darstellt. All dies wird in der Meyerschen Vampirgestalt der Cullens umgestürzt. Dem hemmungslosen Ausleben der Begierden wird der Verzicht entgegengestellt, der Liebe möglich macht. Die Cullens selber bekennen, Zitat, durch den Verzicht auf Menschenblut sind wir zivilisierter. Wir können wahre Liebesbande eingehen. So im Band 4 der Twilight-Saga bis zum Ende der Nacht, Seite 633. Diese Vampire stellen keine Gefahr für die Menschen dar, sondern sind im Gegenteil ihre heimlichen Beschützer. Dr. Carlyle Cullen, das Familienoberhaupt, hat nach 2 Jahrhunderten mörderischer Anstrengung eine solche Selbstbeherrschung erreicht, dass er sich als Arzt in den Dienst der Menschen stellen kann, ohne von der täglichen Konfrontation mit ihrem Blut überhaupt noch versucht zu werden. Die innere Freiheit Carlyles stellt den extremen Gegensatz zum libertinären Freiheitsverständnis dar. Es ist die Freiheit von der Sklaverei der Libido zur Liebe im Gegensatz zur Freiheit der Libido zum kurzlebigen Vergnügen, aber ewig währenden Ruin. Natürlich ist die Selbstbeherrschung gegenüber dem menschlichen Blut gleichzeitig ein Bild für die sexuelle Triebkontrolle, zu der sich Edward explizit bekennt, weil er nur die Ehe als Ort der Sexualität ansieht und deshalb bis zur Eheschließung auf jeden sexuellen Kontakt mit Bella verzichtet. Durch die Mayersche Transformation wird der Vampir aus einer antichristlichen zu einer christomorphen Gestalt, die in einzelnen Zügen wie Nächstenliebe und Vergebung wichtige Eigenschaften Christi abbildet, bei allen Unterschieden, die dessen ungeachtet verbleiben. Christomorph ist vor allem die Beschützer- und Erlösungsfunktion, die unter den Cullens besonders Edward im Blick auf Bella zukommt. Er verwandelt sie in einen Vampir, wodurch diese erst wahrhaft zu sich selbst und zu ewigem Leben findet und ewige Liebe zwischen beiden möglich wird. Damit greift Meyer die Sehnsüchte der Teenager im Zeitalter der Postmoderne auf. Scharnhorst schreibt dazu: Anders als ihre Großmütter haben viele Frauen der Postmoderne in Bezug auf wechselnde Beziehungen und Sexualität ebenso viel Erfahrung wie Männer. Die klassische Rolle des unschuldig verführten Mädchens durch den Vampir lässt sich mit den Sexualerfahrungen vieler Frauen nicht mehr vereinbaren. Die Vampirfigur von damals würde sich also mit ihrem ausgeprägten Sexualverhalten nicht signifikant vom postmodernen Durchschnittsmenschen unterscheiden. Zitat Ende. Mit anderen Worten, der Durchschnittsmensch von heute realisiert selber einen Teil dessen, was früher in die Schauergestalt des Vampirs hineinprojiziert wurde. Und er hat jene menschlichen Werte verloren, um deren Willen das Christentum den Verzicht auf vampirische Gelüste gelehrt hatte. So sind nun die Rollen vertauscht und, wie Theresia Heimal treffend anmerkt, der Mann, der nicht gleich seinen Trieben nach und mit jeder Frau ins Bett geht, ist eine fremdartige, ja beunruhigende Erscheinung geworden. So Heimal in ihrem Text »Was, wenn das Böse der Gute ist? Theologische und kulturtheoretische Anmerkungen zur Twilight-Saga«. Das Böse ist langweilig, das Gute reizvoll geworden. Der Provokateur von heute ist nicht mehr derjenige, der Tabus einreißt, sondern sie errichtet. Die alten Tabus waren, so stellt sich nun heraus, doch nicht so dumm, wie die Provokateure von gestern meinten. Nachdem sie alle gebrochen sind, steht man vor dem Scherbenhaufen zerstörter menschlicher Beziehungen und Existenzen. Die Rückgewinnung jener Werte, die das Leben sinnvoll machen, ist Sache der Avantgarde von heute. Die Aversion mancher Kritiker gegen das Werk Meyers und dessen Verfilmung dürfte in der berechtigten Furcht begründet sein, dass von der jungen Generation in einer übersexualisierten Gesellschaft christliche Werte neu als Antwort auf ihre Sehnsucht nach der einzigen wahren und lebenslangen Liebe entdeckt werden. Uneingeschränkt zuzustimmen ist deshalb der Schlussfolgerung Scharnhorsts, dass Buch und Film heutigen Religionspädagogen die Aufgabe auferlege, Zitat, die der Twilight-Saga zugrunde liegenden Ängste und Sehnsüchte aufzugreifen, im Religionsunterricht oder in der außerschulischen Jugendarbeit zu thematisieren und den Teenagern vor dem Hintergrund christlichen Lehre überzeugende Antworten zu geben. Zitat Ende.